Musikgeschichten, ein Podcast aus dem Hause Sturiate. In der heutigen Folge unserer Musikgeschichten geht's um Beethoven. Der Mann übt ja nach wie vor nicht nur wegen seiner genialen Musik ungeheure Faszination aus. Rund um sein Leben gibt's viele Geschichten, manche wahr und manche erfunden. Wir wollen heute ein paar dieser Geschichten ausgraben und in Beethovens Leben schauen. Zu Gast bei mir ist heute wieder Sturiate-Dramaturg Karl Böhmer, mit dem ich hier im Grazer Palais Athems über Beethoven und die Welt reden werde. Herr Böhmer, wie muss ich mir Beethovens Leben vorstellen? Wie hat der Mann gewohnt, geliebt, gearbeitet? Wie war das Leben zu Beethovens Zeit?
Das war völlig anders als heutzutage. In vielerlei Hinsicht und in anderer Hinsicht natürlich sehr ähnlich. Also es gab schon Wohnungen in unserem Sinne. Sie wurden auch vermietet, man konnte zur Miete wohnen. Man konnte, wie man an Beethoven sieht, sehr oft umziehen. Das wäre heute eher ungewöhnlich. Und man hat auch einen Tagesablauf gehabt, der ja geregelt war wie üblich. Also man hat sich abends mit seinen Freunden im Beisel getroffen und man hat sein Mittagessen eingenommen, warm, und es gab also vieles, was an unser Leben erinnert hat, aber natürlich, und das Wien war, so wie es an manchen Stellen der Stadt ja noch erhalten ist im 18. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert, aber es gab natürlich einen ganz anderen Zuschnitt von Straßenverkehr. Also auf den Straßen herrschte heilloses Chaos, weil es gab die Pferdefuhrwerke und die Pferde kutschen und dazwischen mussten sich die Fußgänger drängen und die Straßen waren nicht gepflastert. Straßenbeleuchtung war ein Thema und Pflasterung der Straßen, das dann zu Beethovens Lebenszeit immer stärker eine Rolle spielte. Die modernen Städte wie Mannheim zum Beispiel hatten schon gepflasterte Straßen, hatten schon Straßenbeleuchtung, waren auch helle Städte im Gegensatz zu den engen zusammengebauten dunklen Städten und so weiter. Also, aber immerhin, also um vom Punkt A zum Punkt B zu kommen. Zu Beethovens Zeit konnte man nicht einfach ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen, also in die Straßenbahn steigen oder also in die Tram oder in den Bus oder konnte sein Auto benutzen oder sich gar aufs Fahrrad schwingen. Denn bekanntlich wurde ja der erste Versuch eines Fahrrads 1784 in der schönen Stadt Graz unternommen. Das war aber noch ein so unpraktisches, gepanzertes Rad, dass man damit erstmal nichts anfangen konnte. Also all diese Fortbewegungsmittel gab es nicht. Wenn Beethoven von Punkt A zu Punkt B wollte, musste er zu Fuß gehen oder eine Kutsche benutzen oder das Pferd natürlich. Jeder konnte reiten, der entsprechend standesgemäß ausgebildet war. Oder konnte sich in der Sänfte tragen lassen. Das war aber im späten 18. Jahrhundert eigentlich keine Option mehr. Also nur für die Hochadligen.
Beethoven hat 35 Jahre lang in Wien gelebt und ist in dieser Zeit fast 80 Mal umgezogen. Es gab damals ja keine Umzugsfirmen und LKWs. Also man musste sein ganzes Zeug, seinen Hausrat, auf Fuhrwerke verladen. Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, wenn man das jetzt mit der heutigen Zeit vergleicht. Wie bitte hat das funktioniert?
Naja, zunächst mal, man ist ja möbliert, hat möbliert gewohnt. Der Beethoven war ja Junggeselle und deshalb nicht mit einer Familie verbunden, die gleich mit umziehen musste mit den Kindern und allem dem, was dazugehört, sondern eben nur er selbst und ja sein Hauspersonal, aber das hat er auch oft genug gewechselt. Und dazu gehörte eben nur sein Hausrat im engsten Sinne. Seine Kleidung, seine Bettwäsche, seine Leibwäsche, einige persönliche Utensilien, seine Bücher natürlich, bei ihm, beim so belesenen Mann wie Beethoven, ganz wichtig. Und seine Noten, gedruckt und handgeschrieben, seine Musikinstrumente, ein Flügel, mindestens einer, Streichinstrumente, Geige, Cello und so weiter. Also da gehörte schon viel dazu, aber Möbel sicher nicht.
Und was gab's noch oder eben noch nicht in Beethovens Wien?
Es gab natürlich viele andere Dinge, die damals anders waren. Also wenn man jetzt erstmal zum Thema Bequemlichkeit, die Heizung der Wohnungen war sicher sehr viel schwieriger. Also besonders bei den damals ja teilweise noch sehr kalten Wintern konnte es dann schon sehr ungemütlich werden. Es gab dann natürlich auch keine Möglichkeit, mal schnell irgendwas in die Mikrowelle zu stopfen oder schnell zur nächsten Dönerbude zu laufen oder so, sondern man musste dann schon ins nächste Beisel gehen und da was zu sich nehmen und musste immer schauen, dass man eine Hauswirtschafterin hatte oder irgendjemand, der sich halt um das Persönliche kümmerte, was bei Beethoven bekanntermaßen sehr schwierig war, weil er ein sehr schwieriger Charakter war mit fortschreitendem Alter.
Wie war das so, wenn ich Beethovens Haushälterin gewesen wäre? Wie wäre dann mein Leben gewesen?
Also das möchte man nicht wirklich gewesen sein. Es gibt ja zwei unterschiedliche Perioden. Es gibt die Periode, als Beethovens Gehör noch in Ordnung war, als er wirklich noch ein sehr aufgeschlossener an seinen Mitgliedern wie in der Gesellschaft war. Und dann begann seine Taubheit, dieses Problem mit dem Hören. Und je weiter die voranschritt, desto mehr hat sich Beethoven isoliert. Der war dann also, der ist ja mit 56 gestorben. Der war noch gar nicht so alt. Nun muss man sagen, dass nach den Vorstellungen des 18. Jahrhunderts oder des frühen 19. jemand mit 40 schon alt war oder mit Mitte 40. Also, aber der Beethoven ist früh gealtert und früh sehr schrullig geworden. Also natürlich durch die Taubheit, der musste ein Hörrohr benutzen, hat trotzdem nicht viel gehört und war dann sehr isoliert. Er lebte als Junggeselle. Und naja, wie so alte Junggesellen sind. Und dann gibt es viele eher abschreckende Episoden. Also erstens der Umgang mit seinem Personal, auch mit seinen Freunden. Und dann der Umgang natürlich mit seinem Neffen, beziehungsweise dessen Mutter, der Schwägerin. Das war schon ganz schrecklich eigentlich. Also, aber natürlich, die das wussten, hatten Verständnis dafür. Beethoven war halt ein Eigenbrötler. Wahrscheinlich wären das viele andere in seiner Situation heute auch. Denn viel Inklusion von Tauben gab es in die Gesellschaft nicht.
Und was war noch anders in Wien um 1800 im Vergleich zu heute?
Was war noch anders damals? Ja, also wir uns, glaube ich, am allerwenigsten vorstellen können in Bezug auf diese Periode, ist die Adelsgesellschaft, die Feudalgesellschaft. Also es gab oben in der Wiener Gesellschaft, also man redet ja heute noch gerne von der ersten Wiener Gesellschaft. Und da sind auch viele Nachfahren dieser berühmten Familien noch vorhanden. Also die Schwarzenbergs, die Lichtensteins, die Kinskis und wie sie alle heißen. Aber sie heißen immer von in Österreich schon seit langem nicht mehr und sie verfügen nicht mehr über Feudalbesitz. Feudalbesitz heißt, dass die meisten dieser großen Familien, die waren ja viele von denen böhmischen Ursprungs, dass die in Böhmen, in Tschechien Grundbesitz hatten. Menschen, die ihnen gehörten, Leibeigene, die für sie die Felder bestellt haben und dafür gesorgt haben, dass Geld in die Kasse kam. Und mit diesem Geld haben sie sich so prachtvolle Paläste geleistet, gebaut, wie hier die Familie Atems, das schöne Palais Atems, wo wir gerade sitzen. Und all diese teuren, kostbaren Gegenstände, die Spiegel, die Stuckaturen, die Vergoldungen, die Gemälde, die Möbel, die hier mal standen, das alles kostete Unsummen. Das brauchte man aber für einen fürstlichen Haushalt, weil man sonst nicht repräsentativ war. Also wenn man andere fürstliche Familien oder Hochadelsfamilien empfangen wollte oder gar den Kaiser oder Mitglieder des Kaiserhauses, musste man solche Räume haben. Die waren nur zur Repräsentation da, nicht zum Wohnen. Und das kostete Unsummen. Und diese wenigen, für unsere Begriffe wenigen Familien haben also das Vermögen, sagen wir mal, des Bruttosozialprodukts des Staates relativ unter sich aufgeteilt. Der Hof hat natürlich auch große Summen verschlungen, denn die Hofhaltung der Habsburger in der Hofburg in Wien und in Schloss Schönbrunn und vielen anderen Schlössern war natürlich nochmal eine Dimension drüber. Wobei man sagen muss, die Habsburger in Wien haben immer sehr darauf geachtet, sich nicht zu sehr über ihresgleichen, über ihre Standesgenossen zu erheben. Also da gab es in Beethovens Lebenszeit auch einen ganz starken Wandel des Prestiges. Die berühmte Maria Theresia war noch sehr standesgemäß erzogen von ihrem Vater, aber deren Söhne haben schon dafür gesorgt, dass sie mehr als erster Bürger im Staat angesehen wurden. Besonders Kaiser Joseph II., der 1790 gestorben ist, als Beethoven 19 Jahre alt war, aber der von ihm lebenslang als das große Ideal eines milden und gerechten Herrschers verehrt wurde. Aber es war immerhin ein König. Also wir reden von einer Monarchie und darunter einer Adelsklasse. Und darunter dann gab es mehrere Stände, man sagt auch die Ständegesellschaft. Also der erste Stand war der Adel oder der hohe Adel und die hohe Geistlichkeit. Der zweite Stand war niederer Adel, niederer Klerus. Und der dritte Stand waren die Bürger, aber begüterte Bürger, was in Wien zur damaligen Zeit schon bedeutete, man hat ganz anständig gewohnt, konnte sich einen gewissen Luxus leisten und konnte sich als allerwichtigsten Luxus natürlich Musik leisten. Wenn Beethoven seine Musik nur geschrieben hätte für die Adelsfamilien und den Adel, dann wäre er nicht sehr weit gekommen. Dann würde er uns jetzt auch nicht so viel bedeuten. Das Wichtige war, dass in Beethovens Lebenszeit der Musikbetrieb sich verbürgerlicht hat, dass immer mehr bürgerliche Zugang zu Musik hatten, dass die nicht mehr Privileg des Adels war, so kunstvolle Musik, wie sie Beethoven geschrieben hat, und dass die Ideale dieser Bürger eben auch in diese Musik eingeflossen sind. Und unter dem dritten Stand gab es die vielen anderen, also die normalen Handwerker, die normalen Dienstboten, die Bauern auf dem Land, die Kleingewerbetreibende mit ihren kleinen Geschäften, die Händler, das war, also die jetzt nicht im großen Stil gehandelt haben. Und das war natürlich eigentlich der Hauptteil der Bevölkerung. Der war aber von den großen Luxus und den großen Ausgaben abgeschnitten. Jetzt mal von den Tagelöhnern ganz abgesehen, von denen, die ganz unten waren. Oder von den Leibeigenen in Böhmen. Also es gab ein Riesengefälle in dieser Gesellschaft. Und Beethoven gilt ja immer so als der Komponist, der die Rechte der Menschheit vertreten hat, der für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in seiner Musik eingetreten ist. Das war aber nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hat kein Komponist so konsequent seine Stücke, wenn sie im Notendruck erschienen, dem Hochadel gewidmet wie er. Bei Mozart gibt es in den gedruckten Ausgaben fast überhaupt keine Widmungen an Herrscher oder Fürsten oder Herzöge oder Grafen, bei Beethoven ununterbrochen. Also dessen Widmungen bewegen sich immer im Bereich der ersten Wiener Gesellschaft, von berühmten Bankiers, dem Grafen Fries, bis hin zu Mitgliedern des Kaiserhauses. Erzherzog Rudolf, also ein Bruder von Kaiser Franz II. Beziehungsweise Kaiser Franz I. von Österreich, war ja sein Klavierschüler. Und zudem hatte er ein ganz enges Verhältnis. Und dann gab es drei Hochadlige, die dem Beethoven eine lebenslange Rente ausgestellt haben. Das war Fürst Kinski, Lobkowitz und Erzherzog Rudolf, um ihn dazu zu bewegen, in Wien zu bleiben. Also man sieht schon, Beethoven wäre ohne die Unterstützung des Adels gar nicht lebensfähig gewesen. Er wäre dann ausgekommen ohne die. Trotzdem hat er quasi die Ideale einer neuen Zeit vertreten. Und diese Zeit war natürlich die Zeit der Französischen Revolution.
Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Wie kann ich für Gleichheit in einer Gesellschaft eintreten und mich dafür einsetzen und trotzdem der Adelsschicht so extrem zugetan sein?
Naja, das hängt mit den Idealen einer Zeit zusammen, die auch die Adligen vor eine Entscheidung gestellt haben. Die Adligen mussten sich auch entscheiden, sind sie jetzt eher liberal oder sind sie eher konservativ? Wir kennen das ja aus unserer Zeit. Also es gibt ja viele Politiker in Europa, die wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, also hinter die Erfindung der Demokratie, zu autoritären Systemen. Und so gab es Herrscher, die eher autoritär gedacht haben in Europa. Und es gab Herrscher, die eher der Meinung waren, dass man sich der neuen Zeit anpassen muss. Was für den in Österreich zum Beispiel bedeutet hätte, man führt ein Parlament ein, eine Vertretung zumindest mal der ersten drei Stände in eine Volksvertretung. Und Kaiser Leopold II., das war der Vater von Kaiser Franz II., der ist aber schon 1792 gestorben, der hatte eigentlich dieses Ideal. Der hätte unter dem Druck der Französischen Revolution und nach eigenen Überzeugungen möglicherweise in Österreich eine Ständevertretung eingeführt, ist aber zu früh gestorben. Also es gab Adlige, die sehr liberal gesinnt waren, nicht ganz in unserem Sinne, nach unserer Vorstellung, aber die sich dem politischen Wandel geöffnet haben, und es gab natürlich die Erzkonservativen und vieles dazwischen. Aber eine Ständegesellschaft zu leben und gleichzeitig die Ideale von Brüderlichkeit zumindest mal und Humanismus zu vertreten, das hat sich nicht ausgeschlossen zu Beethovens Zeit.
Wie hat Beethovens politische Einstellung seine Musik beeinflusst?
Also eine Epoche, die so dynamisch ist wie die Epoche der Französischen Revolution, prägt natürlich neue Inhalte in der Musik. Und bei Beethoven war das ganz unmittelbar der Fall, weil die Franzosen, um die Ideale ihrer Revolution auszudrücken, also Egalité, Fraternité, Liberté, eine eigene Musik erfunden haben, die französische Revolutionsmusik. Die bestand, wie man sich denken kann, aus Märschen. Die Marseillaise ist ja nichts anderes, die französische Nationalhymne, als ein Marsch, aber eben auch so Aufputschmusik, Musik, die die Massen bewegen sollte. Da gibt es zwei zentrale Begriffe. Der eine heißt Élan terrible, also der schreckliche Elan der französischen Revolutionsmusik, und der andere heißt Éclat triomphal, der triumphale Glanz. Und diese zwei Ideale musste die Musik der Revolution ausdrücken. Und in Beethovens jungen Jahren, schon in den 90er Jahren, hat sich dieses Ideal auch durchgesetzt, selbst in aristokratischen Gesellschaften, weil die Musik so dynamisch war, die war so ansteckend, die war so begeistert. Und obwohl die Österreicher gegen Frankreich Krieg geführt haben, eigentlich in der ganzen Lebenszeit von Beethoven bis 1815, bis Napoleon endlich geschlagen war, hat doch die Musik der Revolution sich auch hierzulande durchgesetzt. Und Beethoven war einer der Komponisten, die sich schon am frühesten in seine Musik einbezogen hat, diese neue Dynamik. Und das macht seine Musik für uns heute auch so mitreißend.
Macht das seine Musik so eingängig und so populär?
Also, dass sie so elementar ist, zum Beispiel im Rhythmischen. Wenn man an die fünfte Symphonie denkt, also bididam, bididam, dieser Anfang allein schon, das ist natürlich das Plakative an dieser Symphonie. Aber wie es dann weitergeht, wie er dieses Motiv weiterarbeitet, dass man den ganzen Satz über so mitgerissen wird und die ganze Symphonie mitgerissen wird, das ist Beethoven. Und diese Dynamik, dieses unglaublich, dieses nach vorne Treiben, dieses Treibende und Stürmische, was es bei Mozart in der Form noch nicht gibt. Und auch unterstützt durch die Instrumentierung. Das Orchester ist dicker besetzt, ist lauter, die Bläser sind dominanter, die Rhythmen sind einfach viel martialischer oft. Wie gesagt, von der Militärmusik geprägt. Das alles macht dieses neue Aufregende aus, was Beethoven von dem sehr viel vornehmeren Mozart unterscheidet.
Wo konnte man Beethovens Musik eigentlich hören? Es gab keine CDs, keine Platten, kein Radio, kein Spotify, kein YouTube.
Das ist auch noch eine sehr interessante Frage und da unterscheiden wir uns natürlich fundamental von seiner Zeit. Im Jahr 1800, das muss ungefähr 25 gewesen sein, kam, etwas früher vielleicht 1823, kam ein Leipziger Musikschriftsteller, der Friedrich Rochlitz, nach Wien. Und er wollte unbedingt Beethoven treffen. Das war aber nicht so einfach, weil der Beethoven war ein schwieriger Mensch und weil er so oft umzog, wusste keiner, wo jetzt die aktuelle Wohnung war. Dann ist der Rochlitz zum Franz Schubert gegangen und hat gesagt, ja, und da hat der Schubert gesagt, gehen Sie doch einfach in seinen Lieblingsbeisel. Da ist er in der Regel abends. Dann ist er da hingegangen, hat den Meister begrüßt und hat gesagt, ach, Meister, wo kann ich denn hier Ihre Musik hören? Dann wurde der Beethoven ganz grantig und hat gesagt, nirgends. Meine Symphonien werden nicht aufgeführt, die verstehen sie gar nicht, sind viel zu schwer und meine Streichquartette vermodern irgendwo. Und also er war ganz, und den Fidelio wollen sie nicht und haben sie nie gemocht und verstehen sie nicht, also man kann die Musik nicht hören. So. Beethoven ist 1827 gestorben und hat, glaube ich, nie das Gefühl gehabt, dass seine neuen Symphonien, die berühmten neuen Symphonien, wirklich Repertoirestücke sind, wie sie das heute sind. Wenn man heute die neuen Symphonien von Beethoven hören will, ist es ja ganz einfach. Also man geht auf YouTube und hat für jede der neuen Symphonien auf YouTube bestimmt 100 verschiedene Möglichkeiten, sie anzuhören. Überhaupt kein Problem. Das alles gab es ja zu Beethovens Zeit nicht. Es gab aber noch ein viel größeres Problem. Es gibt heute so viele Orchester, die Beethovens Symphonien gut bis sehr gut bis fantastisch spielen können. Und das gab es zu Beethovens Zeit überhaupt nicht. Also die Symphonien Nummer 1 und 2 haben sich relativ bald durchgesetzt. Aber mit der dritten Symphonie, mit der Eroica, hatten die meisten Orchester schon unsägliche Schwierigkeiten. Doppelt so lang wie alle Symphonien bisher. einfach die Stimmhefte waren doppelt so dick, die Geiger hatten viel mehr Noten zu spielen, für die Bläser war es wahnsinnig anstrengend. Also Eroica, die folgenden Symphonien, 5., 6., 7., 9., das dauerte ewig, bis das wirklich Repertoirestücke waren. In ganz Europa gab es vielleicht 3 Orchester, die um 1830 diese Stücke gut spielen konnten. Das war das Pariser Konservatoriumsorchester. Das war, wenn sie wollten, ein Orchester in Wien, die Wiener Philharmoniker, in dem Sinn gab es noch nicht. Und das waren die Londoner Orchester, aber als Mendelssohn nach London war, hat er fürchterlich geschimpft über die schlechten Ausführungen von Beethoven in London. Also selbst die Weltorchester konnten die Musik damals noch lange nicht spielen. Die gängigste Form, wie man eine Beethovensche Symphonie damals hören konnte, war, sie selbst zu Hause am Klavier zu spielen, und zwar vierhändig. Also es gab ja in Wien sehr viele Haushalte mit Klavier. In der Regel waren es die Frauen, die sehr virtuos waren auf dem Klavier, während die Herren eher die Streichinstrumente gespielt haben. Warum? Warum die Streichinstrumente? Weil es sowohl als unschicklich galt für die Frauen, eine Geige öffentlich zu spielen, weil sie sich damit ihren Körper zur Schau gestellt haben, als auch ganz besonders unschicklich, ein Cello zwischen den Beinen zu halten. Das waren alles Dinge, die man eigentlich als Frau nicht getan hat, also in der Öffentlichkeit sowieso nicht, aber im Privaten auch eher nur in Ausnahmefällen. Deshalb saß die Frau am Klavier und die Männer spielten die Streichinstrumente. Und das Niveau in dieser Art von Kammermusik war in Wien extrem hoch. Man hatte also die Möglichkeit, eine Beethovensche Symphonie entweder vierhändig mit einem Partner am Klavier zu spielen oder sich eine kammermusikalische Fassung davon zu besorgen. Deshalb hat Beethoven zum Beispiel seine 2. Symphonie für Klaviertrio bearbeitet, für Klavier, Geige und Cello, weil er es so wusste, dass sie wenigstens gespielt wird. Streichquartette von Beethoven waren auch ein Problem. Es gab noch keine stehenden Streichquartette in unserem Sinne. Das gab es erst etwas später, so ab 1820, 30, die dann auch regelmäßig Beethoven-Quartette gespielt haben. Aber die Beethoven-Quartette waren so schwer, dass die auch von Hausquartetten nicht unbedingt zu bewältigen waren, obwohl das streicherische Niveau damals in Wien extrem hoch war. Also auch das schwierig. Klaviersonaten waren zunächst mal die Musik von Beethoven, die wirklich sehr populär wurde. Und das lag an den vielen Frauen in Wien, die so fantastisch Klavier spielten. Also auch hier in Graz war es ja die Frau Pachler, die auf der Herrengasse ihren Salon hatte, die als die berühmteste Klavierspielerin, Beethoven-Spielerin in Graz galt. Und die hat die Stücke hier in den gebildeten Kreisen erst bekannt gemacht. Man kann sich das nicht so vorstellen wie heute, dass jeder die 9. kennt. Oder? Und die 9. ist ein besonders krasser Fall von einem Uraufführungsmisserfolg, kann man nicht so sagen. Also zu den Uraufführungen bei Beethoven. Also heutzutage ist es ja so, ein Komponist bekommt einen Kompositionsauftrag von einem großen Orchester. Die Wiener Philharmoniker sagen, Herr Wiedmann, schreiben Sie uns eine Symphonie. Das war ja früher nicht so. Der Beethoven hat beschlossen, eine Symphonie zu schreiben und musste selbst dafür sorgen, dass sie aufgeführt wird. So wie auch bei seinen Klavierkonzerten, da saß er selbst am Flügel. Da Beethoven aber ein recht komplizierter Mensch war, hat er nicht wie Mozart. Mozart war ganz gewohnt, Konzerte zu spielen, jede Woche, und hat die in jeder Saison auch eine eigene Konzertserie aufgelegt. Das war ganz normal. Beethoven hat nur alle paar Jahre, also vielleicht alle 2 bis 3 Jahre, eine Akademie organisiert, ein eigenes Konzert. Das war dann endlos lang, wahnsinnig anstrengend für die Ausführenden wie für die Zuhörer und war dann aus leicht durchschaubaren Gründen nicht unbedingt immer ein Erfolg. Die Uraufführung der 9. war ein schwieriger Abend, weil es wurde ja nicht nur die 9. Symphonie gespielt, sondern auch etliches andere. Und die Wiener fanden das Stück so langweilig, dass die meisten vor dem berühmten Finale schon gegangen sind. Also Freude, schöner Götterfunken haben die meisten Zuhörer bei der Uraufführung nicht mehr gehört. Dann hat sich der Beethoven zwischen der 1. und der 2. Aufführung gedacht, ja, was mache ich denn jetzt, wie könnte ich denn und so. Und dann hat dann die Stars der Wiener italienischen Oper gebeten, dazu zu kommen, um einzelne Arien zu singen. Dadurch wurde die zweite Aufführung der Neunten zum Erfolg, also nicht etwa durch die Neunte selbst, aber die Zuhörer sind dann lange genug geblieben, um wenigstens auch das Finale anzuhören. Es gibt noch eine andere schöne Geschichte zur Eroica, ganz berühmt. Also in der Eroica, die Uraufführung der Eroica fand statt im Palais Lobkowitz in Wien, im sogenannten Eroica-Saal. Also der Saal ist vielleicht nicht wesentlich größer als der hier jetzt. Und da saß dann ein Orchester von 30 Mann und die haben diese Symphonie gespielt. Ein Freund von mir, der Flötist in Wien ist, hat mit einem Orchester das im selben Saal aufgenommen, die Symphonie. Dieses Orchester spielte auf den Instrumenten, wie sie damals zur Beethoven-Zeit üblich waren. Sie waren ja noch nicht so laut wie unsere. Und trotzdem hat er gesagt, es war unerträglich laut. Die Symphonie ist einfach laut. So, und in der Eroica im ersten Satz gibt es eine etwas merkwürdige Stelle. Man spricht im Sonatensatz ja von Durchführung und Reprise. Also es gibt einen Moment, da kommt das Hauptthema in der Grundtonart wieder. Und Beethoven hat sich in der Eroica den Scherz gemacht, dass zwei Takte vorher das Horn einen falschen Einsatz spielt. Und das ist notiert. Und erst danach kommt das Hauptthema. Und sein Schüler Ferdinand Ries war dort anwesend und sagte nach der Uraufführung der Symphonie, ja, also Meister, aber der Hornist hat seinen falschen Einsatz gehabt im ersten Satz. Dann war Beethoven so erbost, dass sein Schüler nicht begriffen hat, was er da komponiert hat, dass er mehrere Monate nicht mit ihm gesprochen hat, weil er diesen Kniff nicht verstanden hat. Also es war wirklich für alle Beteiligten eine Herausforderung. Jede neue Beethoven-Symphonie war eine Herausforderung. Und das lag halt dran, dass sich Beethoven, also sagen wir mal so, Mozart, dessen Musik auch als schwierig galt, ab einem gewissen Zeitpunkt, so ab 1784, 85, hat trotzdem die technischen Möglichkeiten seiner Musiker nie überstrapaziert. Er blieb immer im Rahmen dessen, was die Musiker seiner Zeit spielen konnten und wollten. Beethoven nicht. Beethoven ist immer an die Grenze und über die Grenze hinausgegangen. Dann gibt es auch lustige Geschichten, dass Beethoven nicht mit dem Aufschreiben von Musik fertig geworden ist. Also zum Beispiel bei der Uraufführung der Kreuzersonate für Violin und Klavier konnte er nur noch den Violinpart aufschreiben für den George Bridge Tower und hat selbst aus dem Gedächtnis gespielt. Dabei scheint er sich aber nicht alles erinnert zu haben, weil es wohl offensichtlich ein unfreiwilliges Gelächter gab im Publikum bei dieser Uraufführung. Und dann gibt es eine andere lustige Geschichte über die Uraufführung des C-Moll-Klavierkonzerts, des dritten Klavierkonzerts. Der Beethoven hatte einen Notenwender, das war Ignaz von Seyfried, später auch Komponist und Arrangeur seiner Stücke. Und diese Uraufführung spielte Beethoven aber ohne Noten. Aber um so zu tun, als hätte er eine Stimme, hat er ein paar Noten auf weiße Papiere gekraxelt oder wie immer und hat das dann aufs Pult gestellt. Und dann fängt die Aufführung an und der Seyfried schaut in die Noten und sieht keine Noten. Das heißt, er wusste nicht, wann er blättern sollte. Und dann hat der Beethoven daraus so ein Theater gemacht, hat genickt, wenn er blättern sollte, hat dann wütend zurückgeblättert, weil der Seyfried angeblich zu früh geblättert hat und so. Dabei hatte der gar keine Noten auf dem Pult. Also das ist eine Seite, die bei Beethoven immer zu kurz kommt, das ist sein Humor. Beethoven war ja ein Rheinländer aus Bonn und die sind berühmt dafür, siehe den rheinischen Karneval, dass sie sehr viel Humor haben. Aber einen etwas eigenwilligen Humor, der sich mit dem österreichischen überhaupt nicht deckt, ganz anders. Und das bekamen seine Freunde immer zu spüren, diesen Humor. Also deshalb darf man sich den Beethoven jetzt auch nicht so als diesen ewigen Eigenbrötler und diesen Denker, der so zerfurcht in seiner Ecke sitzt und für die Menschheit schreibt und das ganze Leid der Menschheit auf sich nimmt, so darf man sich den, glaube ich, nicht vorstellen. Der hatte auch später noch ziemlich viel Humor, also aber immer eingeschränkt durch dieses Kommunikationsproblem, die Einsamkeit natürlich als Junggeselle, ja, und so integriert in die Wiener Musikkreise war er dann letztlich auch nicht. Er hatte einige sehr treue Freunde, die sich auch sehr um ihn gekümmert haben, aber er gehörte sicher nicht dazu in dem Sinn, gar nicht.
Eine Symphonie hat Beethoven ja Napoleon gewidmet. Das stand auch vorne auf der ersten Seite drauf. diese Widmung hat er wieder ausgekratzt, also ausradiert. Warum?
Naja, das ist die berühmte dritte Symphonie, die sogenannte Symphonia Eroica. Also wir sagen ja immer, das ist die Eroica, ja, so nennen wir das ja populär, aber das Ganze heißt eigentlich Symphonia Eroica, was auf Italienisch so viel heißt wie heroische Symphonie. Und in dieser Symphonie wollte er das Leben eines Helden darstellen, also von der ersten Schlacht bis zum Trauermarsch im langsamen Satz bis zur Wiederauferstehung sozusagen im Finale. Oder zur Apotheose. Und dieser Held sollte eigentlich Bonaparte sein. Bonaparte war zum Zeitpunkt, als Beethoven diese Symphonie geschrieben hat, 1803, noch der erste Konsul der Republik Frankreich. Womit wir zum Problem Republik und Monarchie kommen. Das spielt ja dann auch noch eine interessante Rolle. Und das war er ja dann bekanntlich ab 1804 nicht mehr, als er sich zum Kaiser der Franzosen gekrönt hat, selbst. Und als Beethoven das hörte, ist er so wütend geworden, hat dann gesagt, das ist ja auch nichts anderes als sein Despot, denn er wird die Menschen auch so unterdrücken wie jeder andere. Und hat dann wütend diese Widmung an Bonaparte ausgestrichen. Heute nimmt man an, dass er mit dieser Widmung auch noch andere Pläne verbunden hat. Beethoven spielte mit dem Gedanken, 1803/4 nach Paris zu gehen, weil das eben die dynamischste Stadt Europa war, weil dort noch die Republik herrschte und nicht das Empire, weil er dort mehr Möglichkeiten für sich gesehen hat als in Wien. Und deshalb vielleicht diese Widmung an Bonaparte. Aber das kam natürlich nicht mehr in Frage, schon gar nicht. Also kurz nach der Kaiserkrönung kam es ja dann zum Krieg, zum ersten zwischen Österreich und dem napoleonischen Frankreich mit der Schlacht bei Austerlitz. Dann hat Napoleon zum ersten Mal Wien besetzt und so weiter. Und die zweite Belagerung von Wien von 1809, die hat Beethoven ja dann auch am eigenen Leib gespürt. Beethoven hat Bonaparte, also Napoleon, ja richtig Wien bombardiert, also seine Artillerie auf Wien feuern lassen. Das hat Beethoven mitbekommen und gehört und miterlebt und die Not in der Stadt. Und das hat ihn sicher nochmal ganz tief geprägt.
Wenn Sie von Republik sprechen, ist das dann eine Republik, so wie wir sie heute kennen, mit freien Wahlen und Volksvertreterinnen und so allem, was dazugehört?
Ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber Frauen waren nicht, hatten kein Wahlrecht. Also man muss vielleicht den jungen Leuten immer mal wieder erzählen, dass selbst in Amerika, der ersten Republik in der Welt, die Frauen nicht zur Wahl zugelassen waren. Also das Wahlsystem spielte eine große Rolle, aber immerhin, es gab seit 1783 in den USA, in den Vereinigten Staaten von Amerika, einen rein demokratisch organisierten Staat. Dieser Staat hatte nie einen König gehabt, nie einen Adel, keine Feudalstruktur, sondern alle waren gleichberechtigte Bürger eines Staates. Alle, abgesehen von den Frauen, den Schwarzen, den Indianern und vielen anderen, aber immerhin. Ja. So, und dieses Vorbild setzte sich in Europa langsam durch, und zwar mit Hilfe der Medien. Und die Medien damals waren die Zeitungen. Das heißt, bis zum Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs 1776 zur Boston Tea Party hat man über Amerika ja nur als englische Kolonie berichtet. Und dann auf einmal stand in diesen Berichten, aha, die haben sich von der englischen Krone losgesagt, die kämpfen gegen ihren König. Und 1783, die sind jetzt Vereinigte Staaten, haben einen gewählten Präsidenten, George Washington. Und dann konnte man immer auch Episoden über Washington lesen, der ein großer Musikliebhaber war, der es aber abgelehnt hat, zu seinen Ehren zum Beispiel lobpreisende Kantaten aufzuführen. Das fand er ganz unerträglich. Und solche Dinge. Und wenn sowas in der Zeitung steht, dann fängt man an nachzudenken. Nämlich darüber, ob es nun wirklich in Europa so weitergehen muss mit den Königen und den Kaisern. Und als dann die Französische Revolution ausbrach, am 14. Juli 1789, am 14. Juli, wurde sichtbar, und zwar vor allen Dingen im Fortschreiten der Revolution, dass es durchaus möglich war, auch in Europa eine Republik zu errichten. Franzosen wollten ja erst eine konstitutionelle Monarchie bauen, haben dann aber nach der Flucht des Königs nach Varennes 1791 den König arretiert und ihn schließlich hingerichtet, 1793. Und damit war Frankreich Republik. Also es gab mitten in Europa eine Republik mit Volksvertretung, mit Wahlen zur Volksvertretung. Und dann begann der große Sturmlauf der französischen Revolutionstruppen. Die haben ja dieses Ideal der Republik überall hin exportiert. Und Österreich hat sich natürlich gewehrt, die Habsburger Monarchie, ganz klar. Die waren das Bollwerk gegen das napoleonische System. Und in dieser epochalen Auseinandersetzung stand Beethoven ideell natürlich auf der Seite der Republik, weil die Republik war ja die Staatsform, die die Achtung vor dem einzelnen Individuum, vor dem Menschen verkündet hat. Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit. Und dafür hat er in seiner Musik gekämpft, aber nicht in seinem Leben. Beethoven war kein Revolutionär, der zur Waffe gegriffen hat. Komponisten sind nicht dafür gemacht, dass sie mit der Feuerwaffe schießen, sondern die schießen eben mit ihrer Musik. Die kämpfen mit ihrer Musik um die Ideale der Menschen. Und da war der Beethoven der erste große Freiheitskämpfer in der Musik.
Sie sprechen davon, dass Frauen von der Politik ganz ausgeschlossen waren. Wie passt dann Maria Theresia als Herrscherin ins Bild?
Naja, sie war ja die Tochter Kaiser Karls VI. Also sie war eine Habsburgerin, sie war rausgehoben aus dem Ganzen. Es gab ja noch andere regierende Frauen in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Zarin Elisabeth zunächst in Russland, dann die Zarin Katharina die Große. Also das war einfach, es gab ja Staaten, in denen die weibliche Erbfolge möglich war und solche, in denen sie nicht möglich war. Maria Theresias Problem war, dass in den habsburgischen Landen eigentlich die weibliche Erbfolge nicht möglich war. Deshalb musste sie um ihre Anerkennung als Erzherzogin von Österreich einen langen Krieg führen. Dass sie dann Kaiserin wurde, das war ja nicht so wichtig. Ihr Mann war der Kaiser. Das war nicht der Titel, den sie beansprucht hat. Königin von Ungarn, Erzherzogin von Österreich. Aber sie war eine absolute Standesdenkerin. Unter Maria Theresia hätte es nicht die Spur von Demokratie gegeben. Absolut nicht. Die Rolle der Frau ist in einem ganz anderen Bereich neu definiert worden. Im frühen 19. Jahrhundert zu Beethovens Lebenszeit, nämlich im Salon. Also, ja, was haben Frauen so gemacht im 18. Jahrhundert? Also, sie mussten natürlich waren also jetzt standesgemäße Frauen, die zu einem der ersten drei Stände gehören, also natürlich nicht zum Klerus, weil die katholischen Adligen keine Frauen hatten, zumindest offiziell nicht. Und die mussten den Haushalt nicht selbst führen, sondern den Haushalt organisieren. Also auch die Ehefrau von Mozart hatte natürlich Personal, die hat nicht selbst gekocht und selbst geputzt. Die hat vielleicht maximal ihre Kinder selbst erzogen, aber hat sie auch nicht selbst gestillt. Und also man hatte Personal und das hatte die Hausfrau zu organisieren, sie hatte ihn natürlich zu repräsentieren, sie hatte die Kindererziehung sicherzustellen, wenn sie sie nicht selbst erzogen hat. Und zu diesen Repräsentationspflichten gehörte dann auch im frühen 19. Jahrhundert der sogenannte Salon. Also Frauen, die gebildet genug waren, die sehr gut Klavier spielten oder anderweitig musikalisch tätig waren, die haben Gleichgesinnte in ihr Haus eingeladen zu regelmäßigen Treffen. Und daraus hat sich diese Institution der frühen Romantik entwickelt, der Salon. Und es gab einige sehr berühmte Salonnières, also zum Beispiel die erwähnte Frau Pachler hier auf der Herrengasse in Graz war eine typische Salonnière, weil sie eben regelmäßig in ihrem Haus Standesgenossen und Gleichgesinnte beiderlei Geschlecht begrüßt hat zu musischen Abenden im weitesten Sinne. Also da wurde gelesen, da wurde Theater gespielt, da wurden auch Gesellschaftsspiele gespielt und da wurde gesungen und musiziert, Kammermusik. Aber Salons gab es ganz viele. In Berlin zum Beispiel waren es die großen jüdischen Frauen um 1800, die die bedeutendsten Salons hatten, wo dann auch die Hofopernsängerinnen gastierten. Und in Wien gab es das natürlich auch. In Wien war es vielleicht nicht ganz so deutlich wegen dieser besonderen Gesetzmäßigkeiten der ersten Wiener Gesellschaft, wo alles immer so extrem standesgemäß war und konservativ. Aber doch, die Frauen in Beethovens Leben, die Therese Brunswick und ihre Schwester, die Gräfin Guicciardi, also die berühmten Beethoven-Schülerinnen, denen er auch seine berühmtesten Klaviersonaten gewidmet hat, die waren schon im weitesten Sinne Salonnière. Also die haben dann schon sehr viel dafür getan, dass die Musik auch gespielt und aufgeführt wurde. Und zum Beispiel die Gräfin Erdödi, Das war die Ehefrau eines ungarischen Grafen, die aus dem Kindbett ein chronisches Leiden mit davongetragen hat, die aber nichtsdestotrotz eine der aktivsten Beethoven-Pianistinnen war, die diese Stücke wunderbar spielte, der Beethoven die Klaviertrios Op. 70 gewidmet hat und so weiter. Und manche dieser Frauen sind auch relativ direkt zu Beethoven in Kontakt gekommen, weil er ja manchmal in deren Haus auch wohnte. Also manche, Lichnowsky, Erdödis und so weiter, die haben ja Beethoven auch in ihrem Palais wohnen lassen für eine gewisse Zeit. Beethoven lebte auch mal eine gewisse Zeit im Theater an der Wien. Als er seine Fidelio komponierte, lebte er im Theater. Also er hatte schon so ein bisschen den Charakter eines Nichtsesshaften, immer woanders untergekommen, wo es gerade passte.
Wie hat man sich damals eigentlich informiert? Es gab ja kein Fernsehen, Radio oder Internet.
Die zwei Hauptinformationsplattformen waren Zeitungen und das Theater. So wie wir heute den Fernseher anschalten, allabendlich, um uns die Nachrichten anzuschauen und danach einen Unterhaltungsfilm oder meinetwegen den ständigen Krimi oder sonst was, sind die Menschen damals ins Theater gegangen. Man kann sich nicht vorstellen, wie oft der Wiener oder die Wienerin im Theater war. Unvorstellbar. Und Theater bedeutete damals immerhin zu 70% Sprechtheater. Lauter Stücke, die wir überhaupt nicht mehr kennen. Also wir reden jetzt nicht von den großen Schiller, Goethe und Lessing-Dramen. Die spielten eine gewisse Rolle, aber nur eine ganz kleine. Das Repertoire bestand aus Modestücken, von Kotzebue und vielen anderen, die das Tagesgeschehen sehr aktuell kommentiert haben. Das heißt, Theater, Sprechtheater war ganz wichtig. Allerdings auch die Oper. Also die Opera Buffa, die komische Oper, hatte so die Angewohnheit, immer das Aktuellste gerade aus der Welt aufzugreifen. Es gab zum Beispiel früh in Neapel schon eine Oper über Captain Cook auf Tahiti, was die Zeitgenossen begeistert hat. Das wurde auch in Ballettform erzählt. Ballette spielten auch eine große Rolle. Aber seriöse Informationen, die jetzt nicht dramatisch dargestellt wurde, gab es natürlich in der Zeitung. Und Zeitungen konnte man in Wien in den Kaffeehäusern lesen oder auch in den sogenannten Lesegesellschaften. Und dort waren viele Zeitungen aufgelegt, aus vielen Städten, Ländern, die zur Monarchie gehörten, von Italien bis nach Budapest und so weiter, nach Prag. Also konnte man sich auch vielfältig informieren. Es war jetzt kein kritischer Journalismus wie heute, also wenn es den überhaupt noch gibt. Es war keine unabhängige Presse, aber es gab immerhin eine Vielfalt der Meinungen. Und wenn Sie die italienischen Zeitungen der Zeit verfolgen, sehen Sie, wie unglaublich intensiv die Berichterstattung aus Paris war. Also bis zum Ausbruch der Revolution finden Sie über Paris immer nur, der König ist jetzt da und der König macht das und die Königin ist da und so. Und da ist wieder mal ein Kind geboren worden. Aber dann seitenlang über das, was in der Nationalversammlung verhandelt wird, die Ausarbeitung der Verfassung, spielt alles eine riesige Rolle. Also es ist ja kein Wunder, dass die Italiener so früh so begeistert waren für die Revolution, weil sie alles in der Zeitung lesen konnten. Die Wiener haben einen Teufel dran getan, das alles zu berichten, weil sie ja gar nicht wollten, dass sich dieser Geist verbreitet. Und deshalb gab es große Unterschiede. Aber da Wien so international war und wer die Sprachen konnte, konnte es lesen. Natürlich muss man wieder sagen, setzt ja was voraus. Man muss Zugang haben zum Kaffeehaus, man muss sich das leisten können, man muss sich die Zeitung kaufen oder man muss dorthin gehen können und man muss den Eintritt im Theater bezahlen können. Also diese Art von Information wurde schon nicht für jeden sichtbar.
Welche Sprachen hat man in Wien damals gesprochen?
Alle möglichen. Ganz, ganz viele. Also Beethoven selbst konnte natürlich Deutsch, aber Deutsch war ja ein sehr vielfältiges Gebilde damals. Der Wiener hat völlig anders gesprochen als der Rheinländer und jeder hat seinen Akzent behalten. Die Dialekte waren schon so stark im Deutschen, dass es schwierig war, sich zu einigen. Und deshalb ist man manchmal auf die Hofsprache ausgewichen, auf Französisch, weil es einfacher war und dass jeder mit deutschem Akzent gesprochen hat, so mehr oder weniger. Und in Wien kam dann natürlich noch vieles hinzu, sehr viele Italiener. Und man musste Italienisch können, schon wegen der italienischen Oper. Beethoven hatte ja bei Salieri Unterricht in italienischer Vokalmusik, der musste Italienisch können. Englisch war eine exotische Sprache, es war noch keine Weltsprache damals. Weltsprache war Französisch, Weltsprache war in gewisser Weise von Österreich aus betrachtet Italienisch. Und dazu kamen dann natürlich noch Ungarisch, Kroatisch und so weiter. Also die Vielfalt der Sprachen ist aus Wien überhaupt nicht wegzudenken. Und Beethoven muss mindestens gekonnt haben, Deutsch mit starkem rheinländischem Akzent, Hochdeutsch, was die Theatersprache war und die Sprache der Gottesdienste, und Französisch und Italienisch. Die mindestens hat er gekonnt.
Das ist deswegen sehr interessant, weil es im Moment in Österreich und in Wien so eine politische Tendenz gibt, das Ausländische, das Fremde oder fremde Sprachen als was Schlechtes zu sehen, das man besser unterbinden sollte.
Völkerlicher Unsinn. Außerdem ist ja klar, es gibt ja den Wiener gar nicht. Der Wiener kommt ja aus Böhmen eigentlich. Also der starke böhmische Einfluss, der slowakische Einfluss. Die Eltern vom Franz Schubert waren Slowaken und Schlesier, wenn ich das richtig weiß. Und also das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass das da. Nein, das war eine in jeder Hinsicht internationale Stadt. Mit einer sehr multiplen Gesellschaft, die auch extrem viel Flexibilität verlangt hat. Also Flexibilität in der Sprache war für die Gebildeten überhaupt keine. Also es wäre erbärmlich gewesen, nur Deutsch zu können. Erbärmlich, weil Friedrich der Große war ja noch der Meinung, Deutsch ist die Sprache meiner Pferdekutsche. Und das war undenkbar. Maria Theresia hat ihre Briefe auf Französisch geschrieben an ihre Kinder. Das muss man sich vorstellen, also ganz normal.
Sie haben mir in unseren Vorgesprächen über Lesegesellschaften erzählt. Da hat man sich die neuesten Nachrichten geholt. Was genau war eine Lesegesellschaft?
Naja, Lesegesellschaften waren die, also man hätte jetzt auch etwas brutal sagen können, sind die verkappten Jakobiner-Clubs. Also Jakobiner, das muss man vielleicht dazu sagen, ist das der Ausdruck gewesen für die Anhänger der Französischen Revolution. Die wurden Les Jacobins genannt, die Jakobiner. Und da das aber natürlich politisch nicht gewollt war in hiesigen Landen, also weder im Deutschen Reich noch in Österreich, hat man das als Lesegesellschaften getarnt. Lesegesellschaft heißt einfach Männer. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Zugang war für die Frauen zur Lesegesellschaft. Ehrlich gestanden, konnten sich dort treffen, so vielleicht wie in England die Clubs, und konnten den Nachmittag verbringen, indem sie gelesen haben. Also nicht nur Zeitungen, sondern auch viele Bücher, aber vielleicht eben auch Bücher, die offiziell die Zensur gar nicht passiert haben. Zensur war ganz stark. Also verbotene Bücher waren eben verbotene Bücher. Und jemand hat sie besessen. Beethoven der saß immer in den Wiener Beiseln und hat seine Revolutionsparolen vor sich hingeschmettert und jeder wusste schon, das ist der alte Beethoven. So. Der hat Narrenfreiheit, ja. Aber einem jungen Menschen wie dem Schubert hätte man das nicht durchgehen lassen.
Aktuell gibt es ja gerade wieder viel Diskussion und auch Recherchearbeit zu Beethovens Tod. Man will noch genauer herausfinden, woran er gestorben ist und welche Krankheiten er hatte. Und da sind die Haare besonders wichtig. Ihm wurden ja von allen möglichen Leuten zur Gänze die Haare vom Kopf geschnitten, als er gestorben war, weil alle eine Haarlocke von ihm wollten. Und jetzt wird seine DNA mit diesen Haaren wieder ganz genau untersucht.
Es gibt eine andere Geschichte zu Beethovens Tod, dass sie händeringend nach seinem Testament gesucht haben und nach seinen Pfandbriefunterlagen, die er hatte. Das war eine sehr wichtige Sache, weil Beethoven ja ein reicher Mann war. War er zwischenzeitlich nicht. Also Beethoven hat viel Geld verdient mit seiner Musik, was erstaunlich ist, weil er viel mehr Geld verdient hat als Mozart zum Beispiel. Das liegt daran, dass er eben so gute Beziehungen zum Adel hatte, dass er sehr gute Verlagsbeziehungen unterhalten hat. Aber, wie bei vielen Österreichern, ist durch den Staatsbankrott von 1811, glaube ich war das, ist sein Vermögen weitgehend vernichtet worden. Dann musste er wieder von vorne anfangen. Das ist ihm dann einige Jahre sehr schwer gefallen. Das meiste Geld hat er dann damit verdient, schottische und irische Volkslieder für einen Auftraggeber in Edinburgh zu bearbeiten. Das war seine Haupteinnahmequelle. Aber dann ging es wieder bergauf, also um 1820 mit den letzten Klaviersonaten, den späten Streichquartetten der 9. der Missa Solemnis ging es wieder bergauf. Und Beethoven ist also als relativ vermögender Mann gestorben. Und dann ging es natürlich darum, wer erbt das Vermögen? Wo sind die Unterlagen? Also, naja, es gibt natürlich viele Geschichten zu Beethoven.
Ich bedanke mich bei Karl Böhmer für die vielen Beethoven-Geschichten, die er uns heute erzählt hat, und bei Ihnen, liebes Publikum, fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge und hoffe, Sie sind dabei, denn da geht's um ein Detail aus Beethovens Leben, nämlich wie er genau kommuniziert hat, besonders in der Zeit, als er sein Gehör schon verloren hatte. Ein Beethoven-Talk sozusagen. Alle Informationen zu dieser Podcast-Folge und vor allem zu Musik, die Sie in diesem Podcast gehört haben, die finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und alle Informationen zu den Beethoven-Konzerten, die es in der Styriarte gibt, finden Sie auf www.styriarte.com.